Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Verantwortlich für diese Sendung der Esperanto-Welle ist Werner Levin.
Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Im Studio sind wie immer die drei Mitglieder des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, Werner Fennig, René Philipp und Werner Levin. Und heute ist unsere Themensendung dran, aber auf Wunsch von Werner haben wir hier noch einen ganz anderen Punkt vorgezogen. Sie werden vielleicht darüber staunen, ich auch zum Anfang, aber nachher ist mir das klar geworden. Wir wollen nämlich mal kurz über die Diskussion zu Ernst Moritz Arndt sprechen, Werner. Aus welchem Grund hast du das eigentlich mit reingenommen? Welchen Bezug hat das zu Esperanto?
Ja, Ernst Moritz Arndt hat erstmal den Bezug zu uns, zu Esperanto, zu Sprachen, weil er etwas zu Sprachen gesagt hat. Aber der Anlass, der eigentliche Anlass ist, dass Ernst Moritz Arndt ja Namenspatron ist der Universität Greifswald in Pommern. Und zurzeit gibt es seit einigen Monaten, kann man sagen, eine heftige Anti-Arndt-Diskussion in der Zeitung, in Nordkorea, Ostsee-Zeitung, alles was so hier im Nordosten aktuell ist. Und man begründet es damit und sagt, ja, die Nazis hätten Ernst Moritz Arndt so hoch gelobt und er hätte nichts dagegen unternommen. Und aus diesem Grunde sei ein Namenswechsel der Universität in Greifswald.
Ja, sag mal, wann ist Ernst Moritz Arndt dann gestorben?
Ernst Moritz Arndt wurde geboren, sage ich erst einmal, 1769 und verstarb 1860. Ja, die Studenten sagen das.
Ja. Und die Studenten sagen, er hat nichts dagegen unternommen?
Ja, ja.
Sind die dann blöd?
Oder Mann hat nichts
Ach,
dagegen.
Mann.
Aber er ja auch, nicht? Er hätte... So sagen die Studenten. Also er wäre nicht
mehr. Ja, zuerst nochmal eine Frage, wenn andere da vielleicht auch nachlesen wollen, wo hast du denn deine Informationen zu Arndt her?
Ja, ich habe mir eine Broschüre besorgt zum Anlass des heutigen Tages und da werden 20 große Preußen dargestellt. Immanuel Kant, die Königin Luise, der alte Fritz, Wilhelm von Humboldt, Heinrich Kleist, Käthe Kollwitz und Max Planck und Schinkel, der Konstrukteur, Werner von Siemens, Stauffenberg, und so weiter.
Ja, ich kann mal gleich ergänzen, nachdem du mir das geschrieben hattest, dass wir zu diesem Thema was sagen wollen, habe ich natürlich auch mal nachgesehen, welche Quellen habe ich da. Ich habe noch ein Schriftstellerlexikon aus der DDR-Zeit, dann das kleine Lexikon vom Brockhaus und dann natürlich das Wikipedia im Internet. In die habe ich mal reingeguckt und bin auch zu der Auffassung gekommen, dass das diese Diskussion aber mächtig überzogen ist.
Aber ja. Mindestens überzogen. Ja. Man muss Folgendes wissen aus seiner Biografie. Er hat längere Zeit studiert, und zwar Theologie, Geschichte, Erdkunde, Völkerkunde, Sprachen, Naturwissenschaft und seine Studienorte waren Greifswald und Jena. Er wollte ursprünglicher Pfarrer werden, hat aber, und deswegen erzähle ich das alles, hat eine sehr breite ein sehr viel Wissen angehäuft in seinem Leben. Und er hat dann mehrere Bücher geschrieben, wollen wir gar nicht drauf eingehen, nur so viel, dass er sehr heftig gekämpft hat, als Geistesgröße natürlich, für die Aufhebung der Leibeigenschaft in Pommern und hat sich, oder in Preußen, und hat sich dadurch den Unwillen der Gutsbesitzer zugezogen. Da hat er also sehr viele Probleme gehabt. Sein historisches und politisches Denken kreiste um die Idee des Volkes. Man muss also wissen, vor 200 Jahren entstanden so richtig die Nationen erst. Das ist uns oft in den Diskussionen nicht richtig gegenwärtig, dass die Nationen, die Franzosen, die Deutschen, die Polen und andere sind also so richtig erst zustande gekommen in den letzten 200 Jahren, so jetzt mal in unserem Umkreis gesehen.
Ja, ein gutes Beispiel ist auch Italien, das ja also in viele kleine...
Ja, Italien genauso, ich habe da einige auch...
Auch im Laufe des 19. Jahrhunderts, ja alles passiert ist, und aus dieser Zeit in Italien, deshalb fällt das auch so auf, kommen auch die großen Opern von den Leuten.
Ja.
Und dann das Nationalbewusstsein und die Kritik an den Menschen in dieser Opern.
In Norditalien, die waren ja habsburgisch besetzt.
Ja, ja.
Die haben sich da ganz schön gewehrt. Naja, er kommt also aus dieser Ecke, von der Wissenschaft her, von der Philosophie her. Und er war eben eines der Vertreter, die gesagt haben, jedes Volk muss in sich identisch sein. So, und was ist nun passiert? In dieser Zeit war Napoleon zunächst getragen von der Französischen Revolution 1789. Das war eine tolle Befreiung von dem damaligen durch und durch korrupten und versifften Sippschaft des französischen Königs. Die wurden nun, das ist nicht so gut, die wurden alle geköpft, die oberen 10.000, sagen wir mal. Das ist ein anderes Thema. Aber das war die Zeit. Dann hat sich aber Napoleon dort als Diktator nach und nach hochgearbeitet. Er ist ja eigentlich nur ein Artilleriegeneral gewesen, nur in Anführungsstriche. Er war ein hochgebildeter und sehr kluger Mann, konnte kaum Französisch nebenbei gesagt. Er sprach nämlich das Korsisch. Und die haben einmal geschmunzelt, wenn er Französisch sprach. Aber ist egal. Frankreich und die Franzosen waren damals die Großmacht in Europa. Der gesamte Kontinent bis hin nach St. Petersburg in Russland, die Hauptstadt, wurde Französisch gesprochen. Und das war eine Großmacht, die nicht nur ihre Kultur den anderen übergestülpt hat und ihre Philosophie, sondern auch militärisch, politisch, wirtschaftlich Europa vollkommen in den Griff kriegen wollte.
Ja, eigentlich die gebildeten Schichten, ne? Die haben Französisch.
Die haben Französisch gesprochen, einschließlich unserer preußischen Könige, der deutschen verschiedenen Könige. Wir haben ja mehrere Königreiche. Die gesamte Elite bis runter in den Adel sprach Französisch. Das war die Sprache eben der Herrschaftsschicht. Sie sind dadurch auch abgehoben worden von ihrem Volk. Sie konnten kaum miteinander mit ihrem Volk reden, weil die erste Sprache war Französisch.
Mhm.
Aber wie gesagt, wir wollten auf Arndt nochmal zurück. Er musste dann fliehen, als dann die Preußen so jämmerlich verloren hatten, Jena Auerstedt, und ging zunächst nach Schweden, später nach Russland und war sozusagen der Sekretär, der Assistent vom Freiherrn von und zum Stein. Das war ja, dieser Stein war ja Reformer, schon im damaligen Preußen, bevor Napoleon da war. Aber hier machen wir mal eine kleine Pause zum Erholen und die Regie winkt mit einem neuen Lied.
Mit einem Lied, ja. Von der Gruppe Taito den Titel Attendata Caravano, erwartete Karawane, den erwarten wir mal, die Musik.
Attendate,
Ja, wir wollen nicht so lange über Ernst Modest Arndt reden, nur so viel. Er musste dann flüchten von Napoleon, ging schließlich nach Russland, war Mitstreiter von dem preußischen Reformer von und zum Stein, der ja schon viel vorher angefangen hat mit den Reformen, übrigens von Napoleon gehasst wie die Pest. Und dann zum Schluss, als ganz Preußen besetzt war von Napoleon und da das Königshaus sich dann nach Memel geflüchtet hat, oder nach sie wollten ja nicht als Trophäe für Napoleon in Berlin zur Verfügung stehen, dass sie da nun als besiegtes Königspaar den Napoleon in Berlin begrüßen müssen. Deswegen sind sie nach Memel, das ist ganz im Norden von Ostpreußen. So, und dann hat also sich Preußen endlich besonnen und hat sich gegen Napoleon stark gemacht, zusammen mit dem russischen Kaiserreich. Und ja, an diese Zeit passt also der Ernst Modest Arndt. Und er hat dann sozusagen mit seinen Waffen, die er hatte, und seine Waffen war das Geistige, waren die Bücher, waren die Gedichte und alle seine Lieder und Schriften, mit denen er gegen Napoleon oder gegen die Franzosen im Sinne, dass sie Okkupanten waren und die Welt beherrschen wollten oder Europa beherrschen wollten, er hat niemals gegen die Franzosen als Franzosen gesprochen und schon gar nicht im Sinne eines Volkshasses. Aber er hat sozusagen den Deutschen wieder Mut gegeben, sich auf sich selber zu besinnen, auf seine Traditionen, auf die eigene Sprache, auf die eigene Kultur, um eben wieder ein Volk zu werden. Denn ein einheitliches Deutschland gab es zu seiner Zeit ja noch gar nicht. So, und das ist sein Problem, was man die Studenten mit heute haben, weil die Studenten oder die Professoren, die das Reden haben oder meinen, das Reden zu haben in der Weißwald, die kennen null Geschichte von Ernst Modest Arndt. Sie kennen nichts. Das ist dummes Gerede, leider muss man das so brutal sagen. Sie verstehen nicht, in welcher ganz konkreten Zeit dieser Mensch gelebt und gewirkt hat. Und er ist eben, er kann nicht mit den heutigen Gedanken und mit den heutigen Maßstäben gemessen werden. Eben, man muss ihn in seine Zeit sehen, ein zerstörtes Preußen, ein nicht existierendes Deutschland. Das ist erst ein paar Jahrzehnte später gekommen. Und alles, was er getan hat, war für Deutschland, für die Deutschen und nicht gegen irgendwen.
Ja, er hat auch ja mitgewirkt in der Demokratiebewegung und in der Nationalversammlung in Frankfurt, ne?
Ja, er ist auch gewählt worden. Ja.
Und er hätte auch zugestimmt, oder er hatte wohl auch mit das Ziel, dass wir Deutschen ähnlich wie die Engländer ein Parlament bilden unter dem König.
Ganz genau, ne? Ja, er wollte einen König behalten, preußischen König, klar. Aber die Politik und alles sollte kontrolliert werden durch ein Parlament,
war also eine Regierung. Ein nationaler Demokrat, kann man sagen.
Ja. National. Und dass die Nazis ihn missbraucht haben, wer kann sich schon dagegen gewehrt haben?
Ja.
Diejenigen, die damals schon tot waren, ich denke mal an Goethe und so weiter. Das hätte auch gar nicht zu ihm gepasst, dieser Volkshass. Denn er war gegen die Herrschaft des einen Volkes über die andere. Über das andere Volk. Das ist entscheidend. Aber dagegen, dass ein Volk sprachlich, kulturell, militärisch über das andere herrscht. Und er hat geschrieben über die Unverletzlichkeit der Volkspersönlichkeit. Und so weiter und so weiter. Und das setzt voraus, dass ein Volk frei ist, frei von der Fremdherrschaft seines Anliegens und so weiter. Dass ihn später die Chauvinisten missbraucht haben und dann auch die Nazis, das ist, Sie können sich auf ihn nicht berufen, weil es hinten und vorne nicht stimmt.
Ja.
Also liebe Hörer, was Sie uns hören, dann überlegen Sie sich noch einmal und lesen Sie ein bisschen anders die Zeitungsartikel und vielleicht schreiben Sie mal selber einen Artikel im Sinne dessen, wie Ernst Modest Arndt wirklich gewesen ist. Ja, und nun,
wir machen den nächsten Musiktitel an und zwar Infan-Invade. Passt zwar nicht ganz, die Kinderinvasion. Thank you.
poi l'aeroplane ninja se rumore
in vano in vado.
Le cinque panche alte nante, la urla platforme volte tante, la infame ombra gioia sa spettacolo della book teatro.
Auf Ende Radiotreff 88,0 hören Sie die Sendung Esperanto-Welle. Im Studio sind drei Mitglieder vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir sind mit unserem Sonderbeitrag in unserer Themensendung fertig. Werner Pfennig hat Erläuterungen gegeben über die Diskussion zu Ernst Moritz Arndt in Greifswald. Aber nun kommen wir zu unserer Themensendung, und zwar Fundamento de Esperanto, also das Fundament der Sprache Esperanto. Ja, das Fundament, was ist das? Das sind, wie es im Deutschen ist, das sind ganz bestimmte Vorschriften und Regeln, wie die Sprache sein soll, wie sie benutzt werden soll. Und dazu wollen wir heute mal einiges ausführen, denn wenn Sie zum Schluss nachher sehen werden, ist die ganze Sache nicht sehr umfangreich und relativ leicht und einfach. Nicht wahr, das Fundament?
Ja, das Fundamento, wie wir es so nennen, Fundament des Esperanto, wurde vor 120, 130 Jahren entwickelt. Das Esperanto ist eine natürliche Sprache wie jede andere, auch heute. Damals war sie ein Projekt. Und da muss man staunen, und deswegen freut sich jeder, der davon Kenntnis hat, dass man zuerst die Regeln einer Sprache definiert hat, die aufgeschrieben hat, und hat gesagt, so muss eine Sprache sein. Und das Besondere am Esperanto ist, dass diese Regeln nur 16 sind, oder wenn man will, 17, wenn das Alphabet auch eine Regel ist, nur 17 Regeln in ganz kurzen Sätzen. Und derjenige, der schon mehrere Sprachen kennt oder sich mit dem Deutsch beschäftigt hat, wird merken, was, das ist alles eine Sprache, mehr braucht man nicht, nein, mehr braucht man nicht.
Ja.
Das ist eine so große Offenbarung, selbst für Menschen, die große Erfahrungen in verschiedensten Sprachen gewonnen haben, im Russischen, im Englischen und im Spanischen und Französischen und im Deutschen natürlich als Deutsche, die sagen, ja, Moment mal, das ist ja unwahrscheinlich. Wie kann man bloß sowas machen? Dazu muss man sagen, die Idee einer universellen Sprache, so nannte man das im Mittelalter, die ist so alt, und schon die alten Klassiker wie der Komensky, hat, das war ein Bischof aus der Zeit der böhmischen Brüder vor 500 Jahren, der hat schon definiert, wir brauchen in Europa neben dem Latein, was ja noch sehr wichtig war, für die europäischen Völker eine universelle Sprache. Und dieser Comenius hat schon die ersten Regeln aufgestellt. Eine Grammatik ohne Ausnahmen, eine Orthographie ohne Ausnahmen und so weiter. Alle die Sachen sind schon mal aufgeschrieben worden. Wir wissen nicht, ob Samenhof davon Kenntnis hatte. Wir müssen das unterstellen, weil Samenhof fast das alles wiederholt hat, aber nicht nur philosophisch formuliert, sondern praktisch hineingebracht in eine Sprache, über die wir jetzt reden werden.
Ja, liebe Hörer und Hörer, der Samenhof hat das nicht als erwachsener, erfahrener Mensch gemacht, als Wissenschaftler oder sonst wie, sondern er hat eigentlich eine Idee aus seiner Kindheit gehabt und hat dann als Jugendlicher in seinem Kopf die ganze Sache entwickelt, mit seinen Schulkameraden ausprobiert und immer wieder verbessert. Als Jugendlicher stellen Sie sich vor, ja. Und heute gibt es Professoren, die sagen, es ist eine Sprache zum Verlieben.
Ja, genau so. Und das stimmt, wir wissen es nicht. Es ist also nicht belegt, dass Samenhof also Kenntnis hatte von diesen Mitteln. In jedem Falle hat er es angewendet. Und es stimmt, er hat sich über Jahrzehnte hinweg, beginnend als Jugendlicher, das Ur-Esperanto, was er mal ursprünglich hatte, das kennen wir nicht mehr, das ist vernichtet worden. Aber er hat dann nach einer langen Zeit des inneren und schriftlichen sich Beschäftigens damit dann doch 1887 den Mut gefasst, in damals war das ja Russland, Polen gehörte zu Russland.
Aber wir sind doch spannend, was denn wirklich
ja,
los ist.
Ja, was ist denn da los? Zum Beispiel hat er das Alphabet definiert. Er hat gesagt, wir brauchen ein Alphabet, das darf nur ein Laut, ein Zeichen haben. Er hat also das lateinische Alphabet als Grundlage genommen, mit einigen Abweichungen, und einige Buchstaben gibt es gar nicht. Aber er hat mit diesem Alphabet es geschafft, dass alle Laute, die wir in den europäischen Sprachen haben, in den romanischen, germanischen und slawischen Sprachen, zumindest in diesen, sind sie alle da. Ein Laut, ein Zeichen, also ein SCH gibt es nicht, oder ein TSCH für das CH im Estland. Ein Buchstabe, SCH, ein Buchstabe. Oder auch das stimmhafte CH, was sie im Deutschen auch haben, aber nicht, uns nicht so bewusst ist. Aber dieses CH gibt es eben auch als Einzelbuchstabe. So, dann ist es einmal definiert und er sagt eben in seinem Alphabetenregelwerk, nur so und nicht anders darf das ausgesprochen werden. Das ist nicht selbstverständlich. Manche Sprachen verändern die Aussprache ihrer Buchstaben, ob sie vorne sind, am hinten oder überhaupt, das mal so, ist im Esperanto nicht zulässig.
Ja, und liebe Hörer und Hörer, wenn Sie können es ja selber nicht erleben, aber wenn dann die Esperanto-Freunde verschiedener Länder zusammenkommen, die halten sich da daran.
Ja.
Sie verstehen einander Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe. Das ist das Faszinierende dran, dass man sich an diese Regeln dann ja auch hält. Ja. Sonst hätte es ja auch keinen Sinn.
Und die Esperanto-Freunde sind natürlich Menschen aus Fleisch und Blut,
ja.
Diskutieren, haben verschiedene Meinungen, streiten sich. Nur über eines streiten sie sich nicht, weil sie wissen, wenn ich das Fundamento zerrede, kann man ja nicht, man kann ja alles zerreden, dann gibt es die Sprache eigentlich nicht mehr.
Ja.
Und in diesen 120 Jahren, so wie wir existieren, hat sich das Esperanto immer an das Fundamento gehalten. Und alle Strömungen, die es im Esperanto gab, es gab ja dann die und jene Modeidee, das hat sich nicht weggewicht von diesem, was wir eben gesagt haben, zum Beispiel Alphabet. Ein Paragraph heißt, es gibt nur den bestimmten Artikel, der heißt La. La Domo, das Haus. La Radio, das Radio. Und dieser Artikel La ist unverändert für die Geschlechter und für die Fälle. Also ob Einzahl oder Mehrzahl oder Fälle, falls es überhaupt Fälle gibt im Esperanto. Schluss. Ein Satz nur. Mhm. Es gibt nur so. Und nur diesen Artikel
gibt es. Und es gibt auch keinen daneben keinen anderen, also auch keinen unbestimmten
Artikel. Einen unbestimmten Artikel gibt es nicht, wie wir Deutschen das gerne nehmen. Wir haben ein Auto. Das ist ja kein Zahlwort im Deutschen, sondern ein unbestimmter Artikel. Oder ich habe ein Auto gesehen. Das gibt's nicht. Oder er sagt das Substantiv. Das nannte er damals noch vor 130 Jahren das Hauptwort. Endet im Esperanto auf O. Eine Regel. Substantive enden auf O.
Sag mal lieber O.
O. Ja. Ich dachte auf Deutsch gesagt.
Ja, gut.
In Esperanto heißt es O.
Ja.
Und Plural kriegt ein J mit dran. Das klingt dann so Domoi.
Katoi,
Hundoi, ein nachklingendes E, Kukoi und so weiter. So, dann schreibt er, es gibt nur zwei Fälle, den Nominativ und den Akkusativ. Nur zwei Fälle. Und er ist eindeutig gekennzeichnet, der Nominativ, in dem Nominativ steht das Substantiv mit oder endet auf A. Beim Akkusativ, weil das ja eine Funktion hat, Akkusativ ist ein Objekt oder eine Richtung oder so, da ist es ein N.
Also das heißt, es kommt hinzu, das N.
Es kommt mit angeklebt.
Mit anders O, ja. Mhm.
Und dann heißt es also, ich baue ein Haus, mi construas domon. Ich kann aber auch sagen, domon mi construas, ein Haus baue ich. Das ist in manchen Sprachen nicht möglich.
Oder man kann auch sagen, mi ludas musicon, und genau das tun wir jetzt.
Ja, und nun machen wir also Musik.
Den Titel 3 Processio Multicolora, bunte Prozession.
Svegli attendante che io ho caso nun. E anto ho la plazzo, ne richigi den silento, ne anto ho complete, tranquilligi la pubblic. Nur chi am diras la gridanto, nun estas la momento, mal fermigias la curtenoi, comencigias la music. Thank you.
aperas illusio, aperas sue, ci causa emozion, ci acquira simpatio, ci attira ovazion, per chi lì c'è sicure.
La racconto come si c'è, si può figurare già, la pubblico a musica, per marionetta parodi, la uviva e elemento, il ciel amo sai potenzo, si blesco che te ne dentro, modricia se modi, so se si è frutto l'ora, e te passa sta la cura, ritardi gin, shine up, ciel ritardi entra cus, la scatola giù la malizia,
ja, das war eben das Substantiv mit den Endungen or und im Akkusativ kommt das N dazu, Werner. Was ist denn mit der nächsten Regel?
Ja, genauso einfach? Die Regel Nummer 3 lautet, das Adjektiv endet immer auf A. Adjektiv gehört zum Substantiv, erklärt es, endet auf A. Es gehorcht natürlich grammatisch auch dem Substantiv, also Mehrzahl und Akkusativ. Punkt. Das war's.
Ja, zum, als Beispiel, guter Tag, bona tago.
Ein guter Tag, bona tago.
Und ich wünsche einen guten Tag, da ist das der Akkusativ, dann heißt es bonan tagon.
Ja, ganz genau.
Und damit haben Sie schon einen schönen Esperanto-Gruß gelernt, ja, liebe Hörer und Hörer.
Man muss jetzt aber, um zu verstehen, welche Bedeutung diese Regeln haben und diese künftigen, über die wir noch reden, welcher Ballast herausfällt aus einer Sprache, unnötiger Ballast. Es gibt ja auch Elemente im Esperanto und in jeder anderen Sprache, die man benötigt, weil sie schön sein, elastisch und sie soll sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten haben. Das wird hiervon nicht berührt. Wenn ich das, also diese Regel Nummer 3 haben wir gerade gesagt. Jetzt kommt die Regel Nummer 4. Die Grundzahlwörter, die sind international, kommen in der Regel aus dem Lateinischen. Uno, du, tri, wie geht's weiter, René?
Quart, wim, ses, trep, knau, deck.
Jetzt. Ock vergessen.
Ock hat er vergessen.
Mach ich das Ock vergessen?
Ja. Ja. Und 100 heißt Cent. Ja. Und 1000 heißt Mil. Und alles andere gehorcht den mathematischen Regeln, die wir so haben. Die Multiplikation geht mit Oble, Quin, Oble, Ses. Also 5-fach 6 sind so und so viel. Damit ist also alles geregelt.
Und die Vereinfachung bei den Zahlwörtern, wenn sie dann zusammengesetzt sind, die sind auch sehr elegant. Man gibt, es gibt zum Beispiel über 10 in den verschiedenen Sprachen bei uns. Und im Russischen sind es das nicht regelmäßig. Aber hier heißt das eben Deck Uno. 11, ne?
Deck 1,
du. 10, 2. Und so geht das immer weiter. Und dadurch ist auch die Sprache, die Wortbildung hier mit den Zahlwörtern sehr, sehr einfach. Aber wollen wir mal lieber zur nächsten Regel gehen.
Zur nächsten Regel. Also die Zahl, wir reden ja hier nur über die Grundlagen. Fundamento heißt ja die Grundlage.
Ja.
Die Grundzahlwörter, natürlich kann man multiplizieren, dividieren, potenzieren, die höchste Mathematik machen mit Esperanto. Aber alles geht immer wieder zurück auf diese Worte. Nicht?
Mhm.
Und dazu gehört eben auch ein Bruch. Und Bruchzahl kann man auch sagen. Das ist selbstverständlich. So, die Regel Nummer 5. Die Personalpronomen, persönlichen Fürworte, sagte man vor 130 Jahren, die sind identisch mit dem Deutschen und anderen Sprachen. Ich, du, er, sie, es für die Einzahl, wir, ihr, sie für die Mehrzahl. Das ist klar, ich muss also diese Definition haben. Wobei es hier, an der Stelle muss man das wiederholt sagen, es gibt keine grammatischen Geschlechter. Es gibt nur biologische Geschlechter. Deswegen fällt das alles weg mit der Vater ist männlich und hat der, aber in der Mehrzahl heißt es die Väter, hat ein weibliches.
Ja, und auch die Personalpronomen, die ändern sich nicht. Zum Beispiel im Deutschen, wenn ich die in dieser 4 Fälle setze, hört sich jetzt für einen Esperanto-Freund ziemlich komisch an. Ich meine mir mich.
Ja.
Im Esperanto bleibt das Wort nie konstant.
Ich. Ja, ja, ja. Es wird auch etwas verändert,
ja,
aber eben nur...
Aber nur durch die entsprechenden Präpositionen.
Mi, demi, almi, min.
Ja.
Nicht? Das ist also dann ganz klar. Da wirken dann die anderen Regeln wieder. So, persönliche Fürworter. Ich glaube, dazu gehören dann auch die Possessivpronomen. Man kann ganz einfach aus den persönlichen Fürwörtern besitzanzeigende Fürwörter machen. Da kommt es dann ein A mit dran. Mia, via, Gia, Gia.
Und wird dann wie ein Adjektiv behandelt.
Und wird wie ein also grammatisch wie ein Adjektiv behandelt.
Ja.
Kann in die Mehrzahl übersetzt werden, also meine Bücher, miai libroi.
Ja.
Nicht? Da muss das also dann übereinstimmen. Und ja, und damit ist das alles schon wieder erschlagen. Und überlegen sich immer, vergleichend mit dem Deutschen, bleiben wir mal Deutsch-Esperanto, welcher Ballast da weg ist, der unnötig ist, nicht notwendig. Die Regel Nummer 6. Das Verb, das Zeitwort, hat weder Personen noch eine Mehrzahl. Hat weder Personen noch eine Mehrzahl. Das Zeitwort ändert sich mit den Personalpronomen nicht. Es bleibt also, Personalpronomen ist klar, haben wir alle aufgezählt. Die haben die Einzahl, die Mehrzahl, je drei Personenstände sozusagen. Und das Verb ändert sich nicht, so nicht und so nicht, bleibt immer gleich. Allerdings haben die Verben Zeiten.
Ja, das wäre ja, ohne Zeiten geht es nicht.
Das geht natürlich nicht.
Bei den Verben.
Ja. Und ich gehe ganz streng nach diesem, wir haben das wieder als Nachdruck glücklicherweise, da ist die gesamte Esperanto-Sprache definiert auf 4 Blättern in diesem Original-Schriftstück. Wir haben einen Lehrbuchautor in Mecklenburg, der ganz aktuell Lehrbücher da, fischt das alles auf einem Blatt zusammen.
Ja.
Aber halt mal, bleiben wir mal hier bei dem Original. So, die Gegenwart bei den Verben ist auf AS. Da, mi faras, ich mache. Mi scribas, ich schreibe. Die Zukunft, Futurum, estonto in Esperanto, heißt mi faros, ich werde etwas tun. Mi scribos, ich werde schreiben. Die Bedingungsform Konditionalis ist auf us, mi scribus, ich würde schreiben, wenn und so weiter, diese üblichen Ausreden, die man dann immer so, dazu braucht man den Konditional.
Präsens gibt's auch.
Es gibt einen Präsens, der ist auf as, hatte ich das nicht
gehört? Ja, doch. Naja,
Gegenwart.
Ja, ja.
Ja, Gegenwart ist auf as. Dann hatten wir die Zukunft. Die Vergangenheit ist also, das hatten wir auch schon, nicht? Und dann gibt es noch den sogenannten Imperativ, Befehlswunschform, die ist kurz und heißt dann, auf U endet das, faru, mache was, manju, iss und so weiter, oder staro, steh. Das ist also der sogenannte Imperativ. Im Esperanto kann man den ein bisschen weicher formulieren, wenn ich das als einen Wunsch und als eine Bitte äußere, nicht? Dann ändern wir das so ein bisschen ab. So, die Nennform, also der Infinitiv, die man also in die Wörterbücher, wenn man da reinschaut, findet man Infinitivverben auf I hinten, fari, scribi, mangi. So, die sind also vollkommen unverändert. Ja, dann gibt es auch noch Partizipien, auf die wollen wir nicht eingehen, nur so viel, weil oft gesagt wird, naja, ihr habt ja bloß so wenige Verbformen, nein, haben wir nicht. Wir haben 9 Möglichkeiten der passiven Partizipien und 9 Möglichkeiten der aktiven Partizipien. Ich kann sie in die Zukunft betrachten und etwas über die Zukunft sagen und sagen, da ist es aber schon zu Ende. Mhm. Oder in die Zukunft und da findet es gerade statt. Oder in die Zukunft und es hat noch gar nicht angefangen.
Ja, aber diese vielen Formen werden genauso im Deutschen nicht so häufig genutzt.
In
der Umgangssprache nutzen wir sie auch nicht alle.
Oder gar nicht so bewusst.
Ne? Und im Esperanto ist es auch so.
Im Esperanto ist es sehr präzise, wie gesagt, mal grob, es gibt die aktiven und die passiven Partizipien und mit einem geschieht etwas, das ist der passive, denn mit dem Subjekt wird immer irgendwas gemacht oder dem Objekt und umgekehrt aktiv. Und also die aktiven sind dann diejenigen, die etwas anstellen. Und da gibt es diese alle möglichen Formen und das ist hochinteressant, sich mal das, der Deutsche versteht das nachher, was das gemeint ist im Esperanto, er kann es aber gar nicht ins Deutsche bringen, weil das Esperanto so präzise und so logisch ist, wie eine Mathematik. Die Regie schlägt vor, vor der Regel Nummer 7 Musik zu machen.
Machen wir Musik, und zwar den Titel Reprenu la Fadenoin, nimm die Fäden zurück oder sowas ähnliches.
Thank you.
Auf ND Radio Treff 88,0 hören Sie die Sendung Esperanto Welle, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind in unserer Themensendung über das Fundament des Esperanto und Werner macht weiter mit der Regel.
Ja, wir haben ja 16 Regeln und wir sind jetzt bei der Regel Nummer 7. Das Adverb, das endet auf E, es gehört zum Verb und erklärt das Verb näher. Endet auf E, gehorcht dem Verb. Es gibt also keine Mehrzahl und nichts weiter. Das ist Regel Nummer 7. Regel Nummer 8. Präpositionen. Im Esperanto gibt es jede Menge Präpositionen, Verhältniswörter, die regieren immer den Nominativ. Eine Präposition im Esperanto, also ich arbeite mit irgendetwas oder vor, nach, hinten, zwischen, alles das sind Präpositionen und immer dann erscheint der Nominativ bei den Substantiven und Adjektiven. Die Regel Nummer 9. Das ist ganz interessant. Mal vergleichen mit der aktuellen Situation in Deutschland. Regel Nummer 9 sagt, jedes Wort wird so gelesen und es wird so geschrieben, wie die Buchstaben es aussagen. Nicht anders. Die Deutschen tun ja so gerne immer noch das Englische oder weiß ich, welchen Sprachen man so liebt. Es muss einheitlich geschrieben und nicht anders ausgesprochen werden. Regel Nummer 10. Der Akzent fällt immer auf die vorletzte Silbe. Das kann man sich festlegen und wir haben also die vorletzte Silbe, die Deutschen mögen gerne vorne akzentuieren und manche machen das ganz hinten. Im Esperanto die vorletzte, also Radio. Der Deutsche sagt Radio und wir sagen Radio. Aber das ist also kein Problem, muss man so festlegen. Die Regel Nummer 11. Die zusammengesetzten Worte oder Wörter entstehen durch einfaches Aneinanderreihen der Wörter selbst, indem man sie durch bestehende Striche trennt, wenn man das unbedingt will. Das Grundwort, das Wichtigste, kommt immer zum Schluss. Also Sommerdomo, ein Sommerhaus. Das ist ein Haus und davor steht dann Sommero, weil man das im Sommer nutzt hauptsächlich. Und wenn man das, wenn das so lang wird, kann man da Striche machen, wie es hier steht, damit das übersichtlicher wird. Ja, hier geht es hier also um Vapor, Schipper, Dampfschiff und war ja das doch vor 130 Jahren aktuell. Ja, da sind wir schon bei der Regel Nummer 12. Wenn im Satz ein Wort vorkommt, das von selbst eine verneinende Bedeutung hat, so wird die Negation ne weggelassen. Zum Beispiel, wenn man in Esperanto jetzt spricht, mi nenion vidas. Ich sehe nichts. Nenion heißt nichts. Mi, und das ist der Akkusativ, mi nenion vidis, auch vidas. Man darf in Esperanto nicht zweimal verneinen, weil eine doppelte Verneinung, wenn man das logisch überlegt, bedeutet ja eine Bejahung. Wenn ich zweimal sage, ich habe nichts gesehen. Nicht? Das bedeutet, ich habe doch was gesehen. Das ist Esperanto also nicht zulässig. Eine andere Regel ist damit gemeint. Die Regel Nummer 13. Auf die Frage, wohin, kien, also wohin geht etwas, fährt etwas, fliegt etwas, gibt man als Richtung den Akkusativ an. Also, kien wie iras, mi iras, tien, dorthin, dahin. Oder, wo fährst du hin? Warszawion, ich fahre nach Warschau, eine Hauptstadt von Polen. Das ist schon die Regel Nummer 13, Werner. Nummer 14. Jede Präposition hat eine bestimmte feste Bedeutung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jede Präposition hat eine bestimmte feste, nicht veränderliche Bedeutung. Und egal wie die angewendet wird, die Präposition, muss sie immer das Gleiche bedeuten. Ob sie als eigenständiges Wort, ob sie eine Präposition ist. Ich kann Präpositionen als Vorsilben verwenden. Sie muss immer dasselbe haben. Denken Sie wieder ans Deutsche, da haben wir auch Vorsilben, Nachsilben. Einmal sagen wir verkaufen. Na gut, das ist so die Richtung. Wenn ich verschreibe, kann ein Rezept sein vom Doktor oder ich habe falsch geschrieben. Und laufen, verlaufen kann heißen, ich habe mich geirrt, bin verkehrt gegangen. Verlaufen kann auch heißen, auseinanderlaufen und so weiter. Das wäre in Esperanto nicht zulässig. Eine Präposition, eine Bedeutung, egal wie sie angewendet wird. So, Präpositionen sind übrigens ein, wie sagte da eine Fontane, ein Schriftsteller, ein weites Feld, das stimmt. Nicht nur Präpositionen, aber wir wollen ja heute nur die Zusammenfassung hier darbieten, wie sie im Fundamento geschrieben ist. Die Regel Nummer 15, das sind die sogenannten Fremdwörter. Ein heikles Thema heutzutage. Fremdwörter, das sind also solche Wörter, so steht es vor 130 Jahren geschrieben, welche die Mehrheit der Sprachen aus einer und derselben fremden Quelle entlehnt hat, werden in der internationalen Sprache unverändert gebraucht, indem sie nur die internationale Orthographie annehmen müssen. Das heißt also, im Esperanto ist es nicht zulässig, dass sich fremde Worte, die eine Sprache muss ja leben, sich aktualisieren. Und wenn wir also aus dem Spanischen, Italienischen, Französischen, Englischen oder Japanischen etwas übernehmen, das ist richtig, auch im Esperanto, aber ich darf das Japanische nicht im Original schreiben und das Arabische nicht im Original, auch das Englische nicht im Original. Da wird also Computer, wie die Deutschen nun eifrig das so machen mit C, wird im Esperanto mit K geschrieben, weil ein K gesprochen wird. So, also das ist also eine ganz wichtige Regel und das ist auch deswegen wichtig. Wenn ich das nicht mache in meiner Sprache, kann ich diese Worte ja nicht verändern im Deutschen. Wie sollen daraus Verben entstehen? Wie sollen sie dekliniert werden und so weiter? Da habe ich ja mit diesen Vehikeln aus fremden Sprachen riesige Probleme, zumal wenn sie mit anderen Buchstaben geschrieben werden. Wir machen das ja auch, indem wir sogar französische Buchstaben oder spanische oder so weiter reinnehmen. Das ist alles nicht zulässig. Und das ist also eine Regel, da wusste man noch nichts von anderen Sachen, sondern da war Russisch aktuell und Polnisch und so weiter und Deutsch. Und da hat er schon gesagt, so wird es gemacht. Und ja, es gibt im Esperanto keine Dehnungslaute, keine Dehnungsbuchstaben und solche Sachen nicht, wie es im Deutschen auch gäbe. Rana und René und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt an die Endung, zum Ende gekommen. Der Regel Nummer 16 lautet, das ist für die Dichter, für die Liebesgedichte, man darf im Esperanto das Substantiv und den Artikel apostrophieren. Wenn die Metrik, wenn der Rhythmus eines Gedichtes es erzwingt, darf der Dichter das Substantiv des und den Artikel apostrophieren, sodass sich das dann alles besser einlädt. Zum Beispiel nicht Lamondo, sondern Lemondo, damit er besser passt. Ein Paragraph und er sagt alles aus, keine Ausnahmen. Ja, liebe Hörer und Hörer, das sind die 16 Regeln im Esperanto. Und wenn Sie selber Sprachenkenntnis haben, wenn Sie merken, wie einfach, durchsichtig, wie ein Kristall das Esperanto aufgebaut ist.
Ja, und das hat natürlich auch den Vorteil, dass man relativ gut aus Wörter bilden kann, weil man genau weiß, zum Beispiel, wie es aussehen muss. Und das hilft einem sehr als Anfänger des Esperanto über manche Klippe hinweg. Ja, René, ich bin der Meinung, schalt doch erstmal runter.
Wiederholung dieser Sendung ist am 22. November 2009 ab 17 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist dann am 3. Dezember 2009 ab 18 Uhr geplant. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
nella mondo vedes nova sento, tra la mondo iras contra voco, per flugiloi del facile vento, nun de loco flugugi al loco, ne al glavo sangon sui fancia, ci la homan tiras familion, alla monte terne militanza, ci promessa sancta harmonion.